Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Das Lied passt unglaublich gut, weil ich dachte gerade eben beim Singen, du gabst dich hin, du setztest alles für mich ein. Und wir wollen uns heute Morgen mit dem Text auseinandersetzen. David hat es schon erwähnt, Johannes 17, wo sehr, sehr stark deutlich wird, wie wichtig wir Jesus sind. Aber wie gesagt, es ist ein unglaublich schönes Gebet, wie ich finde. Wenn ihr mal Zeit habt, in aller Ruhe, setzt euch mal zu Hause hin, Johannes 17, und lest diese 26 Verse mal in aller Ruhe durch. Da ist jemand, der ja, eigentlich schon vor seinem Tod steht und sich dann auch einsetzt für dich und für mich in diesem hohen priesterlichen Gebet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das schon erlebt habt. Höchstwahrscheinlich habt ihr es schon erlebt, auf der Arbeit oder in der Schule, dass da einer ist, der sich für dich einsetzt. Der sagt: Mensch, der David ist ein toller Kerl. Gottesdienstleitung läuft einwandfrei, wunderbar. Ja, es ist doch so, es tut einem doch gut, oder nicht? Wenn man jemanden hat, der sagt: Mensch, der oder der hat einfach viele Talente, macht seine Arbeit oder ach, wie auch immer seine Art, super, ich fühle mich gut dabei, wenn ich sowas höre. Da ist jemand, der steht zu mir, der ist überzeugt von mir, der traut einem was zu, egal letztendlich wo es ist. Auch in der Familie ist es, glaube ich, mal angebracht, zwischendrin mal ja, dieses Lob auszusprechen. Und wie gesagt, mit diesem Text, den wir heute haben, Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, erleben wir, wie Jesus sich für die Seinen, für die Jünger, auch für die, die noch nicht seine Jünger sind, einsetzt. Tritt für alle Menschen ein. Und dieses Gebet Jesu, diese 26 Verse, ist das längste Gebet, was von Jesus im Neuen Testament so detailliert überliefert ist und letztendlich auch sein Abschiedsgebet war. Und man könnte sagen, ihr lieben Jünger, ihr lieben Nachfolger, das ist mein Testament, was ich euch gebe. Es wird nämlich dadurch, dass dieses Gebet an die Abschiedsreden Jesu gestellt wird, meines Erachtens nach besonders hervorgehoben, weil nämlich direkt danach passiert das Passionsgeschehen, wo Jesus gefangen genommen wird und die ganzen Sachen, was wir in den nächsten Wochen begehen werden, wieder neu dran denken werden, passiert hier nach. Aber Jesus, ich finde es ja, sehr beeindruckend, in den Abschiedsreden nimmt sich Jesus ganz bewusst Zeit, um seine Jünger in vielen Gesprächen durch Beispiele ihnen aufzuzeigen und zu verdeutlichen, was auf ihn selbst wartet, und nimmt sich hinein in sein persönliches Erleben. Kapitel 13, Johannes Evangelium. Das letzte Mal, was sie miteinander feiern, mit der Fußwaschung. Kapitel 14, wo Jesus und der Vater miteinander, ja, ich sag jetzt mal, reden. Kapitel 15, der Weinstock und die Reben. Kapitel 16, wo Jesus ganz explizit davon redet, wie es uns als Nachfolger ergehen wird. Und dass er nur noch eine kleine Zeit bei ihnen sein wird. Und ich finde es, ja, lest euch einfach mal diese ganzen Kapitel durch. Es ist bemerkenswert, wie Jesus, oder anders ausgedrückt, wie die Wichtigkeit bei ihm rauskommt, seinen Jüngern sie zuzurüsten, ihnen Dinge zu erklären, ihnen Trost zuzusprechen, indem er ihnen auch den Heiligen Geist verheißt, der bei ihnen sein wird. Und dann, nach diesen Abschiedsreden, gehen wir dann in dieses einzigartige, wie ich finde, einzigartige Gebet über. Wie gesagt, lest euch das mal in Ruhe durch. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Jesus ist auf dem Weg zum Ölberg. Stellt euch das vor, versetzt euch mal hinein. Ihr seid auf dem Weg und ihr wisst, wenn ich diesen Ort, was auch jetzt immer, betreten werde, werde ich meinem Leiden entgegengehen. Ich habe dann so gesagt, wie muss sich Jesus gefühlt haben? In diesem Bewusstsein, ich kann auch lauter reden. Oh ja, okay, alles klar. Danke für den Hinweis. Okay. Wie muss sich Jesus gefühlt haben, in diesem Bewusstsein dorthin zu gehen, zu wissen, da begegne ich meinem Verräter, da begegne ich dem, der mich diesen Soldaten überliefern wird. Ich weiß nicht, ob ich dann das hätte machen können, was Jesus hier tut. Sie betreten den Ölberg, er zieht sich zurück und geht in die Stille. Und dann beginnt dieses Gebet. Und in den ersten 5 Versen betet er ganz persönlich für sich. Man höre und staune. Er betet für sich, ist in Zwiegespräch mit seinem Vater. Es ist der letzte Schritt, der noch zu tun ist, den Schritt ans Kreuz. Sein Werk ist eigentlich fast vollendet. Und jetzt ist er auf dem Weg dahin, den letzten Willen des Vaters zu erfüllen, im Gehorsam diesen Schritt zu gehen. Die ersten 5 Verse, ganz persönlich, ganz privat, erleben wir ihn da. Und die nachfolgenden Verse, da geht es Jesus darum, dass wir begreifen und erkennen, Vergebung der Schuld, dass das der einzig alleinige Auftrag Jesu war, was jetzt vor dem letzten Akt steht. Und die anderen Verse, wie gesagt, bis 26, die Verse 6 bis 19, Fürbitte für seine Jünger, Verse 20 bis 23, Fürbitte für die künftigen Jünger, das muss man sich mal vorstellen. Da sind Menschen, die haben eigentlich mit ihm noch gar nichts zu tun. Er geht hin und betet genau auch für diese Menschen. Und dann zum Schluss die Verse 24 bis 26, wo er alles nochmal zusammenfasst. Man könnte hingehen und sagen, Vater, stehe ihnen bei, du weißt, was alles auf sie zukommen wird. Und halte sie bitte ganz nah bei dir. Sie brauchen es. Du kennst ihr Leben jetzt schon. Und ich denke immer wieder, wenn ich solche Textpassagen dann lese, denke ich immer wieder, wie Jesus eigentlich, der es wirklich nicht nötig hätte, sich so weit erniedrigt, runtergeht, den ganz tiefen Weg geht. Und dann geht er hin und schließt alle, wirklich alle Menschen mit ein und betet für komplett, man könnte fast sagen, für die ganze Welt. Eigentlich könnte man so sagen. Und ich frage mich dann oft, auch jetzt wieder bei der Vorbereitung, wie oft wird Jesus durch dein Verhalten, durch dein Reden, betrübt und traurig sein? Und ich musste an diese Stelle denken, wo Jesus sitzt und auf Jerusalem runterguckt. Ja, und über Jerusalem eigentlich klagt. Lest euch mal durch in Lukas 13, wie er klagt. Habt ihr noch immer nicht verstanden? Ist jetzt mit meinen eigenen Worten, es wird anders formuliert. Aber letztendlich könnte man sagen, habt ihr eigentlich immer noch nicht verstanden, begriffen, um was es eigentlich geht? Und wieder muss ich denken, trotz dieser Traurigkeit, trotz dass er diesen letzten Weg macht und geht, den Abschied hat, seinen Tod vor Augen hat, betet er für uns und schlägt die Brücke zum Vater. Ist schon sehr beeindruckend. Und bei all diesen Dingen hat Jesus auch noch etwas anderes im Blick, dass wir als Gemeinde, als Nachfolger Jesu eins sind, eins bleiben. Und dabei geht es ihm nicht um Gleichheit. Es geht um Einmütigkeit, es geht um Einigkeit. Und die Grundlage, um dieses Einssein miteinander zu leben und zu erleben, ist Gottes Wort, die Bibel. Wie heißt in Vers 17? Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und in Vers 21 dann weiter, damit sie alle eins seien. Dein Wort ist die Wahrheit, halte sie nah an dieser Wahrheit dran, damit sie eins seien. Ich hatte gestern noch ein Gespräch und die Person sagte dann auch zu mir, sagte, ich verstehe es manchmal nicht, wir haben alle die gleiche Bibel. Und trotzdem sind wir manchmal so unterschiedlich und so weit voneinander entfernt. Da habe ich gedacht, ein wahres Wort. Und Jesus weiß sehr wohl, sehr genau, wie wichtig es ist, an dieser Wahrheit dran zu bleiben. Das wird im Vers 6 immer wieder, spricht er davon, ab Vers 6, sie haben dein Wort bewahrt, erhalte sie in deinem Namen, ich erhielt sie in deinem Namen, ich habe sie bewahrt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Also, bleibt dran, das sagt er uns. Er betet um Bewahrung, dass man dranbleibt an seiner Wahrheit, an seinem Wort, an ihm selbst. Und Jesus stellt uns dadurch eins klar vor Augen, in welcher Abhängigkeit wir eigentlich von ihm leben. Mit ihm, oder besser gesagt, nein, nicht mit ihm, sondern ohne ihn, geht gar nichts. Nur wenn wir an seinem Wort bleiben, an dieser Wahrheit bleiben, an diesem Leben bleiben, dann ist es möglich und dann werden wir die Vollmacht bekommen, die wir für unser Handeln brauchen, als Menschen, die an Jesus glauben und wir ein persönliches Miteinander mit ihm haben. Dann können Dinge in unserem Leben in Bewegung geraten, von denen haben wir noch nie geträumt. Da denkt man gar nicht dran. Dann kann auch Mission wirklich geschehen. Gott selbst, der himmlische Vater, konnte durch Jesus alles tun, weil sich Jesus dem Vater zur Verfügung stellte, ihm unabdingbar gehorsam war. Und ich denke manchmal, ich beobachte es bei mir selber, natürlich, es liegt an dem Maß, wie wir uns Jesus zur Verfügung stellen. Natürlich. Das wird entscheidend darüber, dass sein Handeln durch uns, ist es eingeschränkt, begrenzt oder nicht. Und Jesus spricht, wie gesagt, von der Wahrheit. Aber was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Martin Luther gebrauchte oft den Ausspruch, das ist gewisslich wahr. Ich habe mal durchgeguckt. Was gleichzusetzen ist mit dem hebräischen Amen, was bedeutet, das steht fest. Dann habe ich noch weitergelesen. Das hebräische Hauptwort, was aus diesem gleichen Wortstamm entsteht, wisst ihr, was da drin steht? Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Gleichwahrheit. Heißt, Gottes Wort ist zuverlässig, treu, absolut. Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Treue, Gleichwahrheit. Jesus ist es so wichtig, weil er sagt, Leute, es ist wichtig, dass diese Übereinstimmung mit Gott ganz wesentlich von der Bibel abhängig ist. Wie wollen wir denn begreifen und erkennen, was Gott von dir und mir will, wenn wir sein Wort nicht lesen? Und Jesus bietet oder betet sogar davon, ich war überrascht, dass der Vater uns sein Wort nicht entzieht. Ich war ein wenig irritiert, denn dieses Wort ist ein zuverlässiger Wegweiser und ein Kraftfeller. Und er geht hin und sagt, Vater, entzieh ihnen bitte nicht dieses Wort. Und von Jesus selbst wird gesagt, dass er die Wahrheit ist, die sogenannten Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Darum geht es, dass wir daran glauben. Dieses unerschütterliche Fundament der Wahrheit zu haben und auf dem zu stehen. Und das hat Auswirkungen auf unser persönliches Leben. Du und ich. Wir dienen dann als Multiplikatoren in die Gemeinde hinein und nicht nur in die Gemeinde. Auch auf der Arbeit, auch auf der Schule, in der Schule. Was nicht immer einfach ist, ja, natürlich, klar. Man muss sich manchmal schon nicht so ganz tolle Sprüche anhören. Okay. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir nicht alleine sind. David und ich haben gestern noch telefoniert, kurz miteinander, um so ein bisschen abzustimmen. Und dann haben wir miteinander gesagt, dieser Gottesdienst, den machen nicht wir oder dem Musikteam, den macht er. Er ist derjenige, der das hineinbringt, was er möchte und was für dich und für mich entscheidend ist. Das ist entscheidend, dass er es tut. Entschuldigung, ja, das ist mein Problem, ja. Ich bin schon öfters darauf hingewiesen worden. Okay, ich bemühe mich, ja. Wenn wir an Jesus Christus dran sind, dranbleiben, an seiner Wahrheit dranbleiben, dann sind wir auch dieser Wahrheit verpflichtet. Da sind wir dieser Wahrheit verpflichtet und das heißt, treu zu sein, beständig zu sein, aufrichtig zu sein, einfach echt zu sein. Treu, beständig, aufrichtig, echt zu sein. Davon soll unser Leben durchdrungen sein, unsere Gesinnung. Römerbrief steht es auch, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und Jesus weiß sehr wohl, es ist ein Prozess, natürlich ist es ein Prozess. Und er dauert und er braucht und er tut weh an manchen Stellen. Ja, natürlich tut er weh. Ich habe vor zwei Wochen, drei Wochen habe ich mir eine Predigt angehört. Da ging es um Bambus. Bambus. Alles gut, aber, und dann kam ein entscheidender Satz. Ein Bambus, wenn er wächst, gibt es sogenannte, wie nannte er das, Wachstumsknoten. Da, wo dieser Absatz ist oder wo diese etwas größere, dickere Wulst ist und wo es dann praktisch weitergeht. Da, durch diese Wachstumsknoten, wir haben im Garten Bambus stehen. Ja, ich denke manchmal, irgendwann muss ich sie mal schneiden, aber ich habe keine Lust dazu, weil es schön ist. Aber diese Wachstumsknoten geben Stabilität für diesen Bambus. Fand ich hochinteressant. Habe ich so noch nie gehört, aber ich fand es toll. Ja? Und diese Wahrheit hier gibt Stabilität, auch wenn sie vielleicht an ein oder andere Stelle wehtut. Da sind bei uns, zumindest habe ich mich da so wiedergefunden, entstehen bei uns in unserem Leben Wachstumsknoten. Und wenn man die mal überschritten hat und der Schmerz wieder, ja, wie soll ich sagen, vorbei ist, dann spürt man eigentlich im Rückblick, ja, es war nötig, es war gut, es hat wehgetan, ja, aber ich bin vorwärts gekommen, bin gewachsen. Und damit dieser Prozess möglich ist, das, was passiert, dass wir bereit sind, benötigen wir ein offenes und ein bußfertiges Herz. Buße ist nicht leicht. Buße bedeutet, sein Gesicht zu verlieren, zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat, sich zu offenbaren, den Fehler und das, was man in seinem Verhalten hatte, auf den Tisch zu legen. Und glaubt ja nicht, Buße ist eine Sache, die, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben habe, zu Ende ist. Das ist nicht zu Ende. Es ist für mein Empfinden ein fortwährender Prozess und nichts Einmaliges. Weil sonst wären wir ja perfekt und ohne Fehl und Tadel, das sind wir nicht. Und Buße heißt Abkehr von einem Leben aus deiner eigenen Kraft heraus. Hin zu einem Leben, das sich auf Gott gründet, sprich auf Jesus Christus, seinen Sohn. Das heißt wiederum, wir müssen Gott die Initiative überlassen. Und ich finde, nach der Buße sollte es zu einer sichtbaren Veränderung kommen. Das sollte was sichtbar werden. Vielleicht weniger, vielleicht mehr, vielleicht sieht man auch nicht unbedingt, weil es zu fein ist, zu zart ist. Aber die Bibel, das Wort Gottes, zeigt uns an vielen Stellen, wo wir daneben liegen und kann uns wieder korrigieren. Denn eins muss klar sein, die Wahrheit Jesu wird alles, aber wirklich alles offenbaren. Jede Unwahrhaftigkeit, jede Schuld, jede Unsauberkeit wird im Licht der Wahrheit Jesu aufgedeckt. Und das sind Tatsachen. Die kann man nicht einfach wegwischen. Und jetzt nicht, um einen bloßzustellen, nein. Das ist weit weg von dem, was Gott eigentlich mit uns tun will. Er will uns nicht bloßstellen. Er will uns helfen. Er will uns helfen, dass wir ein Leben leben können, wo er sagt, das ist gut. Dieser Weg ist gut. Und ich dachte bei der Predigtvorbereitung an, ja, Fritz Weidemann, den kennen sicherlich einige, früherer Pastor in Heidelberg, leider schon verstorben. Wisst ihr, was er oft zu mir gesagt hat? Wir haben viel miteinander auch telefoniert und ich war öfters mal bei ihm. Er hat immer zu mir gesagt, wenn wir mit dem Wort Gottes unterwegs sind, müssen wir sauber bleiben. Wir müssen sauber bleiben. Wir können das Wort nicht so drehen und wenden, wie wir es gerade wollen. Wir müssen sauber bleiben am Wort. Wir müssen gucken, dass das Wort so ausgelegt wird, wie es ausgelegt gehört. Ich fand diese Aussage von ihm, wir müssen sauber bleiben. Und nur dann kann das Wesen Gottes in uns und durch uns sichtbar werden. Das heißt, ja, was heißt denn das? Eine ungetrübte Beziehung zu haben zu Gott, zu sich selber und zu meinen Mitmenschen. Es geht um Einigkeit, es geht um Einmütigkeit. Was haben wir vorhin gehabt? Eine Folge davon ist, wenn wir an dieser Wahrheit dranbleiben. Denkt an die Urgemeinde, Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig. Wie hieß es vorhin? Beständigkeit. Sie waren einmütig beieinander und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Lest nach. Tausende. Unfassbar. Oder Johannes 13, der Vers 35. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Versteht ihr? Diese Urgemeinde war in ihren Ort, dort wo sie war, so präsent. Nicht, weil sie dauernd irgendwelche Aktionen gemacht haben, sondern weil das, wie sie miteinander umgegangen sind, nach außen gestrahlt ist. Ich will nicht sagen, dass es da keine Differenzen gab. Natürlich gab es die Meinungsverschiedenheiten, ja klar. Brauchen wir nicht drüber reden, natürlich. Die Frage ist doch immer nur, wie geht man als Gemeinde damit um? Was machen wir damit? Und sie blieben beständig in der Lehre, sprich in der Wahrheit, und waren einmütig beisammen im Tempel. Und das hatte Auswirkungen. Dieses Verhalten hatte Auswirkungen auf die Mitmenschen. Es war ansteckend. Und die Leute sind zum Glauben gekommen. Ich will die Urgemeinde nicht als das Idealbild hinstellen. Aber sie ist nicht umsonst hier so explizit aufgeführt. Sie war die erste Gemeinde, aber sie ist uns auch als Beispiel gegeben, was Beständigkeit betrifft, was Einmütigkeit betrifft, wie Gemeinde sein kann, wie Gemeinde gelebt wird. Denn ich glaube fest, dass jede Unwahrhaftigkeit eine Gemeinde auseinanderdividieren wird. Davon spricht Dietrich Bonhoeffer schon in seinem Buch Gemeinsam Leben. Heftige Kost, aber gut. Und Jesus betet dafür, weil er weiß, dass es nicht leicht ist, diese Worte zu bewahren. Warum sagt er das? Halte sie bei dir. Heile sie in der Wahrheit. Das macht er, das kommt immer und immer wieder. In dem Timotheusbrief, Kapitel 3, heißt es, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Im griechischen Urtext heißt es nicht, verhalten soll. Soll ist ja so, naja, kann man nicht, soll, nein. Im griechischen Urtext heißt es, wie man sich verhalten muss. Hier steht das muss. Und manchmal ist es gut, wenn man sich diese Dinge mal rauszieht und sieht, hey, Moment mal, im griechischen Urtext steht es doch ein bisschen anders, wie es übersetzt wurde. Wie man sich verhalten muss. In der Gemeinde ist die Wahrheit daheim. Oder, wenn fast versucht zu sagen soll, nein. In der Gemeinde muss die Wahrheit daheim sein. Weil sie Pfeiler und Grundfeste ist. Damit steht und fällt eine Gemeinde. Und Paulus mahnt die Gemeinde in Ephesus eindringlich. Epheser 4, in Vers 25. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wir sind für wert erachtet. Das ist mir bei der Vorbereitung immer und immer wieder hochgekommen. Wir sind für wert erachtet, dass Jesus uns in seine heilige Gemeinde stellt, dem er mit uns gemeinsam, ja, Gemeinde bauen will. Und dafür ist es notwendig, dass die Gemeinschaft bewahrt bleibt. Lass sie im Bereich der Wahrheit bleiben und im Bereich der Wahrheit wirken. Und ich frage mich dann, sind wir es ihm nicht schuldig letztendlich? Sind wir es ihm nicht schuldig? an ihm dran zu bleiben, an seiner Wahrheit, dem Wort dran zu bleiben. Und dabei ist es wichtig, dass das, was wir erkennen beim Lesen, beim Studieren, beim gemeinsamen Lesen auch, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben. Dass wir geistlich wachsen, dass wir geheiligt sind und natürlich auch ausgesondert sind. Denn was nützt uns die größte Erkenntnis, wenn unser Leben nicht davon durchdrungen ist? Wir besitzen so unheimlich viel. Und wissen so viel, haben so viel im Kopf. Und ich denke manchmal, es dringt so wenig ins Herz, auch bei mir. Es dringt so wenig ins Herz. Und wenn es ins Herz dringt, das wisst ihr selber, dann wird es irgendwo sichtbar. Weil man gar nicht anders kann. Weil man gar nicht anders kann. Alle Erkenntnis ist gut, ist wichtig und brauchen wir, ja. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir uns gegeneinander oder zueinander die jeweilige Erkenntnis überstülpen, sondern miteinander die unterschiedlichen Erkenntnisse, die wir haben, die gut sind, weil sie bereichern, weil sie befruchten, zusammenbekommen zu einer Linie. Ja, zu einem Puls in der Gemeinde. Weil es soll dazu dienen, dass die Gemeinde ermutigt wird, miteinander ermahnt wird, dass man sich ergänzt, dass man in der Gemeinde Korrektur erlebt für seinen persönlichen Glauben. Das geschieht auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und wir sind, dadurch, dass wir Jesus Christus angenommen haben, ein Teil von diesem Leib. Und wir sollen unseren Teil dazu beitragen. Wir sind hineingenommen in diese Verantwortung für diesen Leib. Aber dafür muss Jesus bei uns, oder besser gesagt, in uns leben dürfen. Ian Thomas hat einmal Hingabe an Jesus Christus mit folgenden Worten beschrieben. 7 Jahre lang hast du aufrichtig und ehrlich versucht, dein Leben für mich zu leben. 7 Jahre habe ich darauf gewartet, mein Leben durch dich zu leben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 7 Jahre. Warst du toll. Klasse. Detlef, war alles gut. Aber ich habe neben dir gestanden und 7 Jahre versucht und gewartet, dass ich mit meinem Leben in dir leben kann. Diese Aussage, dieser Satz ist, der hat mich umgehauen, muss ich gestehen. Und gedacht, ja, ich würde mal fast behaupten, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, vielleicht bis zu dem heutigen Tag hat Jesus neben mir gestanden und konnte sein Leben durch mich nicht leben. Ich weiß es nicht. Aber der Gedanke kam mir, für mich persönlich. Ian Thomas ist oder war Gründer der Fackelträger, ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Und der hatte begriffen und verstanden, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn Jesus in uns leben kann. Er hat ein Buch da sogar dazu geschrieben, das habe ich dann auch mal gelesen. Christus in euch, Dynamik des Lebens. So heißt ein Titel seines Buches. Ist schon gewaltig. Vor allen Dingen, dieser zweite Teil, Dynamik des Lebens. Ihr Lieben, es ist in der Wahrheit zu bleiben, an Jesus dran zu bleiben, können wir nur miteinander schaffen. Miteinander unterwegs sein, indem wir uns ermutigen, indem wir uns an die Hand nehmen und auch sagen, hey, lass uns gemeinsam gehen. Und dann noch Jesus dabei. Stellt euch das vor, diese Kombination. Er schreibt in Vers 19, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. In der Wahrheit bleiben. Das ist das Gebet Jesu für uns. Im Bereich bleiben, in kompletter Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort. Verankert sein. Sich bewusst zu sein. Jesus Christus ist an diesem Kreuz gestorben für mich. Und das ist schon genug Grund. Mehr Gründe brauchen wir nicht. Das ist genug Grund zu wissen, ich tue es nicht aus Zwang und ich tue es aus Liebe zu ihm. Weil ich weiß, das, was er für mich getan hat, hat ihm unheimlich viel gekostet. Und ich weiß, dass das Leben mit ihm einfach nur gut ist. Einfach nur gut, erfüllt und bereichert mit seiner Liebe. Amen.